das klingt hier wie in einem Raumschiff.
Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in
Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 28. Mein Name ist Jan Götze. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter. Hallo Peter.
Hallo Jan. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es weiterhin um den GOLF VR6. Wer diesen kleinen Insider verstehen möchte, der muss einmal ganz kurz das Handy rausholen und nochmal Teil 1 hören. Wir haben zeitgenössische Autobildberichte ein bisschen gelesen in der ersten Folge. Wer das gehört hat, der wird es verstehen. Also der GOLF ist unser Thema in der Top-Motorisierung, nämlich als VR6. Und die 6 sagt es schon, ein Sechszylindermotor im Golf. Im Golf 3, um genau zu sein.
Genau. Im ersten Teil haben wir einmal so ein bisschen die Historie angeschaut. Wir haben uns das Design, was ja doch eher zurückhaltend ist, mal genauer angeschaut. Mhm. Und auch den Innenraum behandelt. Und in dieser Folge geht es jetzt ums Fahren und natürlich um den Motor, das Herzstück des Ganzen. Mhm. Wir wollen auch nochmal erwähnen, dass uns das Auto von der Autostadt Wolfsburg zur Verfügung gestellt wurde. Dafür vielen Dank. Wir konnten dieses Fahrzeug recht spontan fahren. Mhm. Und so ein Golf VR6 im Originalzustand oder weitestgehend im Originalzustand, das ist heutzutage wirklich nicht mehr so leicht zu finden, so ein Fahrzeug.
Ja, das stimmt. Absolute Seltenheit geworden. Vor allem auch optisch jetzt nichts angebaut, abgebaut, nee. Rücksitzbank ausgebaut, Käfig rein oder irgendwie sowas. Also der war wirklich, ich würde mal sagen, zu 99,9% wirkte er original.
Sagen und mal die so. Sachen, die nicht original waren, wie das Radio oder der Schaltknopf, die lassen sich mit wenigen Handgriffen zurückrüsten.
Kommen wir zu dem Teil des Golf 3 VR6, was dieses Auto im Grunde ausmacht. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, geht es ja bei dem Auto nur um den Motor. Ne? Also ein Golf 3,
absolut.
Ist zwar auch ein nettes Auto so, nicht unbedingt so besonders, dass wir darüber im Podcast reden müssten. Aber natürlich müssen wir über diesen Sechszylinder reden.
Ja, und an dieser Stelle vielleicht, wir haben vorher natürlich schon mal kurz drüber gesprochen, wir haben mal überlegt, in welchen anderen Kompaktmodellen gab es überhaupt mal Sechszylinder? Ja. Also, ja, klar, Golf 3, Golf 4 und Golf 5. Ja, dann ist uns noch eingefallen, Clio V6.
Ja,
ein echter Exot, also Mittelmotor, ja. Quasi da, wo sonst die Rücksitzbank ist. Sechszylinder.
Das ist auch ein Auto, das den müsste man mal, also wenn irgendjemand ein Clio V6 hat da draußen, hallo, wir sind hier.
Meldet euch. Wobei ich auch gelesen habe, das Auto soll sich ziemlich biestig fahren. Ne?
Ja, habe ich auch gelesen.
Müssen wir überprüfen.
Wir müssen ja nicht ans Limit gehen.
Ja, und ansonsten?
Ja, ich hatte noch ins Feld geführt, auch tatsächlich kommt das schon ganz, überschneidet sich das ganz gut mit dem Bauzeitraum vom Golf 3 VR6. 323 Ti kompakt.
E36.
Genau.
Ja. Dann wird es schon dünn.
Und dann wird es wirklich schon sehr dünn. Alles andere hatte auch große Vierzylinder zum Teil, oder also 2 Liter Vierzylinder ja dann meistens in den Top-Motorisierungen so in den 90ern. Aber spontan fällt mir auch,
wenn man jetzt noch ganz abgedreht sein
nicht
will,
mehr ein
Smart Roadster von Brabus. Gab es auch mal mit 6 Zylinder, ja. Irgendwie so Kleinserie von 10 Stück, glaube ich. Nur der Vollständigkeit halber.
Das stimmt, ja.
Aber wenn ihr noch irgendwelche Modelle kennt, wo ihr jetzt sagt, ja, wie konnten die den denn vergessen, dann schreibt uns gerne podcast@autobild.de, das ist die Adresse. Mhm. Wenn wir da jetzt wirklich noch ein ganz wichtiges Fahrzeug vergessen haben, dann werden wir das in einer der nächsten Folgen aufnehmen. Also, wir freuen uns über Hinweise. Ich bin aber gespannt. Peter ist noch jetzt richtig hart am Überlegen.
Ich denke jetzt noch die ganze Zeit, bis zum Schluss denke ich jetzt noch nach.
Ja, okay.
Wir konzentrieren uns auf den VR6, glaube ich.
Ich denke, wir gehen jetzt erstmal auf den Motor ein, oder?
Genau.
Also VR6, du hast es, oder wir haben es ja schon mehrfach jetzt gesagt, das ist quasi, wie der Name ja auch schon vermuten lässt, eine Mischung aus V- und Reihenmotor. Und das Besondere ist, die Zylinder haben halt einen ganz anderen Winkel. Statt 60 oder 90 Grad, wie bei den meisten Motoren, haben die Zylinder einen Winkel von 15 Grad. Und quer eingebaut, auch interessant. Mir fällt gerade noch ein Sechszylinder ein.
Nee, hör auf.
Doch, ich glaube schon. Alfa 147 GTA.
Ja. Bam. Da haben wir ihn doch. Ja, richtig.
Ja.
Ja, krass.
Ja.
Okay, einer weniger.
Es gibt, falls ihr jetzt schon in die Tasten gehauen habt, den könnt ihr euch sparen.
Zieht die Mail zurück. Stimmt.
Krass, kommt mir gerade einfach so.
Gut.
Zurück zum VR6. Wir springen hin und her. Okay, also quer eingebauter Sechszylindermotor.
Mhm.
Und vielleicht sollten wir das auch an dieser Stelle schon mal erwähnen. Es gab zwei unterschiedliche Versionen, ne?
Genau, es gab ihn einmal mit 174 PS. Das war dann eine Version mit 2,8 Liter Hubraum. Und es gab auch noch eine erweiterte Version mit mehr Hubraum, 2,9 Liter, 190 PS. Die gab es allerdings nur in den Allradmodellen.
Genau, das war immer Synchro. Der 2,8 Liter Motor, der war immer an Vorderradantrieb gekoppelt und den gab es wahlweise mit 5-Gang-Handschaltung oder mit 4-Gang-Automatik. Und das unterstreicht dann ja wieder so ein bisschen, also diese Automatik unterstreicht ja wieder so ein bisschen den Ansatz von VW, dass das Auto eigentlich eher so als komfortabler, luxuriöser Golf gedacht war.
Ja, genau.
Und dann habe ich noch gelesen, dass der Motor über den gesamten Bauzeitraum insgesamt einfach mehrfach geupdatet wurde, ohne dass jetzt vielleicht die Leistung gestiegen ist oder so, aber dass das Auto quasi immer weiterentwickelt wurde. Denn dieser Motor, so habe ich gelesen, hatte nicht nur Vorteile. Also bauartbedingt war wohl die Kettenführung sehr kompliziert, gab es auch öfter Probleme mit. Außerdem sehr kleine Abstände zwischen den Zylindern. Ja, also es war halt ein sehr aufwendiger Motor.
Ja.
Sehr viel Hirnschmalz steckt da drin in der Entwicklung von diesem Motor.
Und was man noch sagen kann, anders als bei V-Motoren, hat dieser VR6 natürlich nur einen Zylinderkopf, ne?
Klar.
Wo quasi alles, was Ventile und so angeht, sich abspielt, weil dieser Zylinderbankwinkel eben so gering ist, dass man einen Zylinderkopf nur draufsetzt auf die ganze Geschichte. Motorbaucode ist noch wichtig.
Wichtig, ja.
AAA. wie die kleine Batterie. Und die Zündfolge für die Technik ganz Begeisterten. Die Zündfolge werde ich jetzt noch einmal kurz verlesen. 153624. Das gibt eben diesen charakteristischen Sound. Ja, dieses, ich würde mal sagen, so dieses dumpfe Grollen. Oben raus dann blechern.
Ja.
Und dann so ein bisschen heiser werdend. Wenn man den einmal gehört hat, dann vergisst man das meistens nicht. Unser Exemplar, muss man sagen, klang nicht ganz so typisch. Ich würde sagen, wir horchen noch einmal rein.
Jetzt hast du gut angeteasert.
Gut, ne?
Sound.
Ja, also es klingt schon sportlich und jetzt, wo du es gerade auch so schön erklärt hast, hört man schon so ein bisschen diese Töne raus.
Mhm.
Aber speziell, wenn man schon mal einen Golf 4 R32 oder auch einen Golf 5 R32 gehört hat, die klingen deutlich präsenter. Also der VR6 ist wirklich zurückhaltend.
Ja.
Nicht nur optisch, auch vom Sound.
Und außerdem muss man ja auch nochmal sagen, wir haben da natürlich jetzt nicht bis 6,4 oder 6,5 oder wo dann der Drehzahlmesser ist, der Drehzahlbegrenzer einsetzt, gedreht.
Auch ich das, nicht. Ich
selbst,
weiß,
selbst
das,
du nicht.
Das habe ich beim BMW 333i gemacht und jetzt habe ich bestimmt diesen Ruf weg, der prügelt die Motoren immer übelst. Nein, ich bin auch hier ganz sachte gefahren.
Oben raus wäre sicherlich noch ein bisschen mehr gegangen, müssen wir sagen, aber wir wollten natürlich das Material da schon.
Jetzt ist, finde ich, ein guter Zeitpunkt, um noch mal ganz kurz die Fahrleistung hier runterzubeten.
Nee, Denn wir müssen noch ganz kurz erwähnen, dass dieser VR6, du hattest das ja schon gesagt, der wurde immer weiterentwickelt.
Ah, okay.
Wir müssen noch kurz erwähnen, wo dieser VR6 noch überall eingesetzt wurde.
Kurz ist relativ.
In dieser Form, genau. Die nächsten Stunden werde ich jetzt Fahrzeuge vorlesen, in denen der VR6-Motor verbaut ist. In dieser oder in anderen Formen. Charan VR6.
Das finde ich übrigens super wild, ne?
So ein Familien-Van mit VR6-Motor, das ist schon...
Mit ja auch einem, eigentlich, wenn man sich das Auto anschaut, super klein wirkenden Motorraum, ja? Also, dass der da überhaupt reingepasst hat. Wenn sich jetzt mal so ein Charan vor Augen, also quasi vorm inneren Auge vorstellt, ist schon eine sehr schmale oder sehr kurze Front.
VW-Bus T4 gab es auch als VR6. Warum, wenn es auch einen Diesel gab? Aber gut, egal, er wurde da verbaut. Dann natürlich, klar, Corrado gab es als G60 und als VR6. Also G60 war dann der Vierzylinder. Und dieser Motor wurde dann natürlich auch, das hast du schon erwähnt, wurde dann auch weiterentwickelt. Auch der R32 hatte dann eben einen VR6-Motor mit 3,2 Liter dann. Auch der Nachfolger
Passat.
Genau, R36 Passat hat aber auch den VR6.
Genau, wieder weiterentwickelt, 3,6 Liter dann.
Genau, und der R32 Golf 5 hatte auch einen VR6. Und jetzt kommt es, gibt sogar Gabelstapler, die diesen VR6-Motor nutzen. Ich habe rausgesucht, zum Beispiel ein Linde H80T, 3,6 Liter VR6 von VW mit 98 PS. Also ein bisschen mehr auf Drehmoment und auf, ich würde mal sagen, Langlebigkeit getrimmt. Eben auch als Nutzfahrzeug oder als, wie nennt sich das? Ist das ein Nutzfahrzeug oder ist das ein Spezialfahrzeug?
Das ist ja auch eine gute Frage. Aber das ist auf jeden Fall eine geile Info. Das wusste ich nicht. Ja. Also Gabelstapler mit VR6-Motor. Das finde ich schon krass.
Und jetzt der letzte noch. Den haue ich noch raus. Das US-SUV VW Atlas. Mhm. Auch dieses SUV hat heute noch den VR6-Motor, allerdings als 3-Liter-Variante. Also auch wieder, ist immer irgendwie ein bisschen umgebaut. Mhm. Aber das Motorenkonzept VR6 haben eben diese ganzen genannten Fahrzeuge eben gemeinsam.
Schon beeindruckend.
Und noch massig andere Autos aus dem VW-Konzern. Also, aber die liste ich jetzt nicht alle noch auf. Ich habe hier 3-4 Seiten Word-Dokument. Nein.
Ja, es war auf jeden Fall nochmal ein guter Einwurf. Jetzt die Fahrleistung, oder?
Ja.
Also, wir haben es ja schon gesagt, Leistung 174 PS, 235 Newtonmeter. Das reicht für eine Beschleunigung 0 auf 100, 7,8 Sekunden mit Handschaltung. Mhm. Und ich habe nachgeschaut, mit Automatik 9,0. Das ist schon brutal. 1,2 Sekunden zockt die Automatik.
Ja, aber aus der Zeit heraus schon ziemlich flott, also zumindest die handgeschaltete Version.
Ja,
das auf alles, jeden Fall. Was so unter 8 Sekunden war, war schon ziemlich sportlich und ging schon ziemlich nach vorne.
Top Speed, auch noch interessant, 224. Mhm. Und da vielleicht auch nochmal, lohnt nochmal der Blick auf die Autobild-Ausgabe aus dem Jahr 1991.
Ja.
Aus unserem Archiv. Das hat Willi rausgesucht. Vielen Dank. Da haben wir nämlich auch Testwerte, können dann nochmal genau schauen.
Was ist denn dahinter? Stimmt das denn überhaupt?
Genau, manchmal sind diese Angaben ja auch optimistisch, sage ich mal. In diesem Fall sogar eher konservativ, denn wir haben den Golf 3 VR6 gemessen mit 7,6 Sekunden, also 2/10 schneller, und Top Speed 225 km/h.
Nochmal einen drauf.
Einen nochmal drauf. Das ist schon mal gut. Ich finde auch immer noch interessant, das Gewicht. 1150 Kilo ist heute, wäre das super leicht.
Ja, in der Kompaktklasse. Also da sind selbst die ganz einfach motorisierten Varianten locker 150 Kilo drüber. Das ist schon sehr, sehr leicht. Da hat sich einiges getan in den letzten 30 Jahren. Oh Mann, das ist auch schon ganz
30
alt.
30 Jahre. Puh. Das würde ja auch bedeuten,
H-Kennzeichen.
Die ersten VR6 können jetzt, die ganz frühen können jetzt schon Haken. Boah, das ist ja echt deprimierend. Da merkt man wirklich, dass man alt wird. An dieser Stelle vielleicht auch noch der Preis, oder? Wenn ich den jetzt hier gerade in meiner Tabelle aus dieser Autobild hier habe.
Der Basispreis für den Dreitürer, hast du den?
Ja, 37.995 Mark.
Und wenn man den Fünftürer haben wollte, musste man ein bisschen was drauflegen.
Yep.
39.995 Mark lese ich hier raus.
Ja.
Wenn man das in Euro umrechnet, ne? Das ist alles verrückt dann. Aber natürlich
müsstest du auch noch die Inflation
noch mit einberechnen. Noch dazu berechnen, sonst wäre das also 20.000 Euro.
Übrigens, an dieser Stelle ganz witzig.
Wie witzig eigentlich, ne?
20.000 Euro. Und ich habe mal für diese Folge nachgeschaut.
Stimmt.
Die Bandbreite an angebotenen VR6, was den Preis angeht, ist riesig. Das Angebot ist eher klein, aber es gibt aktuell ein Fahrzeug zum Verkauf aus erster Hand mit 94.000 Kilometern, ein Fünftürer, der kostet 19.900 Euro.
So, bitte.
Da fügt sich alles. Ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch einen Einwurf hast, dann drehen wir den Audi-Zündschlüssel um.
Ja, genau.
Und fahren los.
Genau, das würde ich auch vorschlagen.
Fahren.
Ja, also ich bin dieses Fahrzeug zuerst gefahren. Wir hatten es ja schon erwähnt kurz, dass wir als erstes mal zur Fotolocation gefahren sind. Das machen wir nicht immer so, denn dann ist das Auto oder sind die Autos immer noch sauber, bevor wir damit fahren. Also können wir erstmal schön die Bilder machen. Und ich muss natürlich sagen, auch wenn es jetzt wenig überraschend kommt, die ersten Meter waren für mich echt eine Zeitreise, ne? Also das war wirklich so, wie für mich so, ich kann mich noch erinnern, 23. April 2009, da habe ich meinen Führerschein bestanden, bin nach Hause gekommen und dann zack, direkt in meinen Golf eingestiegen. Ja, dann bin ich erstmal jahrelang gefühlt fast nur dieses Auto gefahren. Also ja, ich habe nun mal mit dem Golf einfach sehr enge oder sehr viele Erinnerungen. Und das war auch übrigens das Auto, in dem ich gelernt habe, was Untersteuern bedeutet.
Oha.
Also ich habe damit keinen Unfall gebaut, aber ich erinnere mich noch, wenn du da mal schneller um eine Kurve gefahren bist und dann auf einmal gemerkt hast, ah okay, das Auto fährt jetzt geradeaus, obwohl ich lenke. Interessant.
Ja. Interessant, woran mag das liegen? In welchem Auto oder auf welchem Auto hast du Fahrschule gemacht?
Ford Focus.
Der erste wahrscheinlich.
Nee, dann, zweiter.
Oder? Der zweite schon?
Der zweite. Mhm. Diesel, handgeschaltet.
Mhm.
Und zwar geil mit Rallye-Streifen. Der war blau und hatte zwei weiße Streifen, so ein bisschen wie eine Viper.
Oder Shelby.
Shelby.
Das war, okay, krass.
Das war geil. Ja, also das war mein Fahrschulauto. Und deins?
Opel Astra G. Ich glaube, das war ein 1.7 CDTI.
Auch Diesel?
Ja, Diesel, handgeschaltet. Ein feines Auto.
Also der Focus, der hat auch gut funktioniert, auf jeden Fall.
Okay, zurück zum Golf.
Ja.
Hätte also, sein können, dass du auch auf Golf irgendwie Fahrschule gemacht
wäre hast. Wäre naheliegend, also, aber nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber Golf war in der Familie auf jeden Fall immer sehr präsent. Meine Mutter hatte einen Golf 1, einen Golf 2, den angesprochenen Golf 3 und dann noch einen Golf 4. Viele Gölfe hintereinander. Ja, also VR6. Also
du auf Zeitreise jetzt.
Ich auf Zeitreise,
ins Jahr genau. 2021 in den Spätherbst.
Man muss sagen, ersten Meter in der Stadt in Wolfsburg erstmal tatsächlich relativ unspektakulär.
Mhm.
Kupplung sehr leichtgängig. Also wenn man jetzt erwartet, das ist irgendwie ein Sportmodell, was es ja nicht ist, wie wir gelernt haben.
Ja.
Kupplung gefühlt genauso leichtgängig wie die Lenkung. Beides super leichtgängig. Das Auto hatte eine H-Schaltung. Ich muss sagen, nicht besonders präzise. Also gerade so dritter und fünfter Gang. Ja. Und ziemlich lange Schaltwege auch. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, das ist eine Seilzugschaltung.
Mhm.
Ja, also so richtig sportliches Fahren oder Feeling kam da jetzt nicht auf. Interessant vielleicht noch für alle, denen VW sonst fremd ist. Rückwärtsgang ist ja für viele, wenn man dann das erste Mal im VW sitzt, auch nicht ganz so leicht. Also runterdrücken und oben links neben dem ersten. Da ist der Rückwärtsgang, auch beim VR6. Ja, und dann nach der Fotolocation bin ich ja erstmal noch weitergefahren. Da sind wir dann ja auch mal ein bisschen über Landstraßen gefahren. Dazu muss ich jetzt sagen, ja, das Auto ist schon zügig, aber nicht schnell.
Also es überrascht einen nicht unbedingt.
Fühlt sich nicht schnell an, muss ich. Also klar, natürlich deutlich schneller als mein Golf 3. So, der hat ja auch 99 PS weniger. So, also weniger als die Hälfte der Leistung. Im Vergleich dazu schnell.
Ja.
Aber so, gerade wenn man auch heutige Autos kennt, und da spreche ich jetzt nicht von Sportmodellen, fühlen die sich teilweise schon ähnlich zügig an bei deutlich weniger Leistung. Ich hatte das Gefühl, er wirkt souverän, aber nicht sportlich.
Ja, eher gediegen, ne?
Genau.
Ja.
Und das würde dann ja wiederum zur ursprünglich angedachten Positionierung des Komfortmotors passen.
Ja, genau. Also, aber ich muss sagen, ich hätte ihn mir ehrlich gesagt auch etwas Drehmomentstärke vorgestellt. Also bei 2,8 Liter Hubraum und wir haben es ja schon gesagt, 235 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ich hätte mir so ein bisschen mehr Druck unten raus gewünscht. Ja. Oder damit hätte ich gerechnet zumindest, sagen wir es so. Klar, kräftig schon, aber jetzt nicht so punchy.
Aber jetzt komme ich nochmal um die Ecke. Also ich sehe das genauso wie du, keine Frage. Ich habe mir das hier auch aufgeschrieben. Untenrum kommt nicht so viel, Motor will gedreht werden. Aber scheinbar hat sich da die Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten komplett verändert.
Komplett verschoben.
Denn alles. Ich zitiere nochmal aus dem Vergleichstest mit dem BMW 325i E36. Da schreibt unser Kollege Andreas Borchmann, einen Moment hier, der Golf trifft den 325i mitten in die Niere. Sein VR6-Motor ist bei jeder Drehzahl so bullig, wie es eigentlich gar nicht besser sein könnte. Kraft, kein Thema. Sie ist einfach stets vorhanden. Ja, also das ist ziemlich konträr zu dem, wie wir es wahrgenommen haben. Aber ich bin bei dir.
Kann natürlich auch sein, dass just dieser Motor über die Jahrzehnte ein bisschen an Kraft verloren hat.
Ja, das sicherlich.
Ja. Vielleicht sind wir auch einfach nur Turbo verwöhnt, dass wir einfach Drehmoment für selbstverständlich halten. Aber naja,
ja.
Who knows?
Anderes Thema, der Sound haben wir ja schon mal angerissen. Aber muss ich jetzt hier noch mal ein bisschen ausführen. Denn das war tatsächlich so das, worauf ich mich eigentlich fast am meisten gefreut habe. Ich dachte, so ein Sechszylinder in so einem Golf 3.
Ja, so als wäre man im falschen Film. Ne?
Genau.
Man sitzt im Golf 3, merkt es, es ist alles Golf um einen rum und dann kommt dieser dumpfe Sound dazu noch.
Und dann habe ich natürlich auch immer so vom inneren Ohr den angesprochenen Golf 4 R32. Ja. Wer den schon mal hat durchladen hören, der weiß, wovon ich spreche. Achte ich schon so, ah, das wird krass.
Und es kam ein dumpfer Sound?
Ja, allerdings muss man sagen, hatte unser Fahrzeug einen nicht unerheblichen Defekt, was die Geräuschkulisse anging. Denn das Radlager vorn rechts, das war gewaltig im Eimer.
Ja,
also
muss man sagen.
Dazu muss man jetzt nochmal sagen, haben wir schon erwähnt, das Auto ging halt kurz vorher überhaupt erst in den Besitz der Autostadt über.
Ja.
Wahrscheinlich, oder es war eben noch keine Zeit, das zu reparieren, beziehungsweise sonst hätten wir das Auto halt gar nicht fahren können.
Ja.
So, dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir es eben auch, wenn das Radlager eben vorne in den Wicken war und so. Mhm. Aber das hat nun mal leider, es war wirklich so ein mahlendes Geräusch. Hast du es nicht noch aufgenommen?
Mhm.
Ja, dann spielen wir das doch jetzt hier mal ein.
Hier kommt's.
Boah, das klingt hier wie in einem Raumschiff.
Man muss sagen, so ab 50 hat das eigentlich alles übertönt, ne?
Ja, das stimmt.
Also man hat gefühlt vom Motor so gut wie gar nichts
mehr gehört. Was dem Fahren allerdings keinen Abbruch getan hat, muss man natürlich fairerweise sagen. Also wie das Auto fährt, haben wir trotzdem mitbekommen.
Na klar.
Nur halt, ja, der Sound war etwas ungewöhnlicher, sag ich mal.
Ja, aber wir konnten ja das Auto dann auch nochmal im Stand von außen hören. Auch da, das haben wir eben schon mal ein bisschen besprochen, ist der VR6 dezent.
Also alles, was man so im Kopf hat oder was ich auch im Kopf hatte an krassen Sounds irgendwie, dass dieser VR6-Sound so richtig rausmodelliert ist, das ist dann eher so im Bereich Tuning zu finden. Oder dann eben ab dem R32 auch in der Serie. Aber Golf 3 VR6, sehr zurückhaltend. Also das wird mir in Erinnerung bleiben. Das Fahrwerk, was, glaube ich, im Testbericht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als sehr sportlich und straff beschrieben wurde, das habe ich so auch nicht ganz nachvollziehen können. Jetzt mit gut 25 bis 30 Jahren Abstand. Ich fand, das war alles ziemlich weich.
Also ja, und dazu muss man sagen, dass der GTI und auch der VR6 ja schon serienmäßig das sogenannte Plus-Fahrwerk an Bord hatten. Also 15 mm tiefer als ein normaler Golf 3.
Ja, aber für heutige Maßstäbe, also es war tatsächlich, fand ich, ziemlich komfortabel. Stellenweise in etwas schneller gefahrenen Kurven schaukelig, würde ich sogar sagen. Also gerade auch so auf Wellen hat er so ein bisschen nachgeschwungen. Also es fühlte sich Golf 3-mäßig schon alles an. Also es war jetzt nicht, dass das ein komplett anderer Charakter wäre vom Auto.
Nee, also auch da kommen wir eigentlich wieder zu dem Ergebnis, so richtig sportlich.
Richtig golfig.
Genau, ja. Es ist golfig und es ist halt so komfortabel, aber richtig sportlich fühlt er sich nicht an. Ja, auch also beim Fahrwerk nicht.
Die Spritzigkeit, die man erwarten würde, ist nicht da. Okay, wir wiederholen uns.
Oh oh, da wird's her, da unser Producer sonst sauer. Ich habe hier noch mal ein hau ich noch raus, okay? Einen noch aus dem Archiv.
Tu es.
Ebenfalls aus einem Vergleichstest, allerdings nicht gegen den 325i.
Ah, ich weiß, sondern es ist ein Rüsselsheimer Produkt.
Korrekt, ein Opel Astra GSI 16V. Da schreibt oder haben wir geschrieben, zum Sound nochmal. Der Sound des VR6 Golf vermittelt kein Sportgetöse, sondern dumpfe, bullige, unaufdringliche Klänge. Das würde ich so unterschreiben.
Korrekt.
Es geht noch weiter. Daran wird man sich noch erst gewöhnen müssen, dass ein Golf klingen kann wie ein großer Audi.
Mhm. Ja.
Also das ist eine Einordnung, die ich so auf jeden Fall unterschreiben würde.
Und 100%.
Interessant, ja. Aus dem gleichen Artikel, da sieht man nämlich mal, wie sich so die Relationen verschoben haben. Der Verbrauch des kleinen, in Anführungsstrichen, 2,8 Liter VW ist entsprechend gering. Er pendelt sich im Alltag zwischen 10 und 12 Liter pro 100 Kilometer ein.
Ja.
So, das mag ja für einen Sechszylinder wenig sein,
ja.
Aber wenn wir heutzutage uns Kompaktfahrzeuge anschauen, dann spricht man ja gefühlt schon ab 7, 8 Liter davon, ja, das ist ja schon eher viel verbraucht. Also da ist man eher so bei 5, 6 Litern. Bestes Beispiel, der Seat Leon aus Folge 27, der ist mit 5,7 Liter angegeben.
Ja, aber unter 7
ist es schwierig.
Ist es schon tatsächlich eher schwierig.
Wenn man jetzt hier schaut, der Golf 3 VR6, da waren 10 bis 12, wurden als gering eingestuft.
Ja, so hat es sich geändert in der Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und dann muss ich noch sagen, das ist jetzt absolut nichts, wofür der Golf irgendwas konnte, aber etwas, was mich mega gestört hat, ich muss das loswerden. Er hat ein nachgerüstetes Radio und es hat ständig vibriert. Dieser Rahmen hat immer an dem Plastik vibriert. Und das ist eine Sache, die macht mich wirklich wahnsinnig. So Störgeräusche im Auto, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch der übelste Pedant, aber mich macht das wahnsinnig, auch wenn meine Frau einsteigt und irgendwas in den Fußraum stellt, ihre Tasche oder sowas, das vibriert so ganz leicht gegen den Sitz. Oh, ey, da drehe ich durch.
Sei gnädig, Jan. Aber ich weiß, was du meinst. Schlüssel, die rumrutschen in der Ablage, Flaschen, die rumrollen, klacken beim Gas geben, bong, genau. Beim Bremsen, bing.
Ja. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Und das war bei dem Golf eben das Radio. Das ist natürlich einfach zu beheben. Aber das ist was, da werde ich fuchsig.
Zum Fahren haben wir im Grunde schon vieles gesagt. Aber als wir auf Tour waren, ist noch eine Sache passiert, die du schon angeteased hast in der Folge 1, also im Teil 1, nicht in der Folge, in Teil 1 der Folge 28. Was ist passiert, Jan? Wir fahren so durch die Gegend.
Jetzt haben wir hier aber schön bis ganz zum Schluss haben wir die Spannung aufrechterhalten, damit ihr auch bis jetzt dran bleibt. Ja, also wir sind in Kolonne gefahren. Drei Fahrzeuge müsst ihr euch vorstellen. Vorne ein Amarok von der Autostadt. Mhm. Dahinter Peter in einem Auto, was wir jetzt noch nicht nennen wollen. Genau. Das in einer späteren...
Nicht, dass wir schon leaken.
Ja, genau. Nicht, dass wir das jetzt schon verraten. Das soll nämlich in einer späteren Folge noch behandelt werden.
Selbstverständlich.
Und ganz hinten dran, ich im Golf 3. GOLF. Genau, VR6. Wir fahren in eine kleine Ortschaft rein. Ganz gesittet, wirklich. Ganz gesittet.
Klar, immer.
Fahren wir da rein, ordnungsgemäß, ihr wisst Bescheid. Und schon aus so ein paar hundert Metern Entfernung konnte ich sehen, ja, okay, da stehen Pylonen auf der Straße und rechts standen zwei Polizeiautos.
Ein, zwei Polizei.
Ich dachte mir, gut, wir haben ja nichts verbrochen.
Und Zoll stand auch da, ne?
Ja, das stimmt.
Ich glaube, Polizei
ja,
und Zoll.
Zoll war, glaube ich, auch noch da. Ja, wir haben ja nichts verbrochen. Wird ja alles easy sein. Fahren also an dieser...
Alle werden durchgewunken.
An dieser Polizeikontrolle vorbei. Der Amarok und auch Peter fahren durch. Und direkt vor mir jumpt ein Polizist raus. Kelle, bitte raus. Oder so rechts ran. Ja, da habe ich mich auch wieder zurückversetzt ins Jahr 2009 gefühlt. So. Ich Fenster runtergemacht, Polizisten, muss man sagen, super nett, haben halt nach den Papieren gefragt, Führerschein und in diesem Fall, und das stellte sich dann auch heraus, daran lag es letztendlich, das Auto war nicht zugelassen, es hatte rote Nummernschilder.
Ja.
Für alle, die das kennen, man hat dann eben so ein kleines rosa Heftchen, da trägt man dann ein, was für eine Fahrt man hat, was der Grund ist, Tag und Datum und ja, so ist das eigentlich dann ausgefüllt. Das habe ich dann eben auch rausgegeben. Das haben sie kontrolliert. Und dann kamen sie auch nochmal zurück und haben auch aufgeklärt, dass es daran lag, dass sie spezielles Augenmerk auf rote Kennzeichen quasi an dem Tag oder in der Woche gelegt haben, weil wohl vermehrt damit Unfug.
Genau, einfach, dass auf Autos aufgepappt wird und dann wird einfach normal damit gefahren, ohne jetzt besonderen Anlass. Ne?
Also genau.
Das funktioniert.
Oder es halt wird nicht mehr ordnungsgemäß eingetragen. Das wird ja auch gerne mal gemacht. Ja, in unserem Fall war alles in Ordnung. Kurze Überprüfung, dann konnten wir weiterfahren. Aber es ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir persönlich auch nach, ja, wie lange habe ich jetzt Führerschein? 12 Jahre. Wenn man dann von der Polizei angehalten wird, zumindest so einen kurzen Adrenalinstoß gibt es trotzdem.
Ja, kann ich verstehen.
Also.
Es, ja, passiert einfach. Man, ja.
Und erst recht, wenn es auch nicht dein Auto ist, ne? Also dann,
genau.
Dann noch mal mehr.
Und dann stehst du da, aber es sind ja alle sofort zurückgelaufen gekommen.
Ja, ihr habt angehalten.
Schnell Parkplatz gesucht und alle rausgesprungen und Jan zu Hilfe gekommen, aber war ja gar nicht notwendig. War alles in Ordnung. Ja. Passte und dann ging es weiter.
Genau, dann ging es weiter. Und dann haben wir auch nochmal Autos getauscht.
Korrekt, ja. Und dann wurden wir nicht mehr angehalten.
Ja, das lag an mir. Gedacht, der Typ, der sieht schon so aggressiv aus, der fährt bestimmt.
Und so verbissen da in seinem VR6.
Der hat bestimmt einen heißen Reifen.
Das war das Erlebnis zum VR6 noch. Ansonsten haben wir eigentlich alles abgehandelt, würde ich sagen, zum Golf 3 VR6. Ne?
Ja.
Mehr würde mir jetzt nicht einfallen. Wir haben noch gesagt, Preise sind ordentlich nach oben gegangen für gute Exemplare. Werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter nach oben gehen, weil das eben, ja, ist schon... Es ist einfach ein exotisches Auto auch, ne? Gerade so ein Golf, der ja eigentlich sehr gewöhnlich ist, aber dann mit einer speziellen Motorisierung ist natürlich, hat natürlich hohes Sammelpotenzial auch.
Ja, und das Angebot wird immer kleiner. Also ich habe mal geschaut, viele gibt es nicht mehr. Und ja, die Preisspanne ist enorm. Also den günstigsten, den ich finden konnte, der lag so bei 3000 Euro, aber auch komplett fertig. Also wirklich komplett durch. So mit etwas Glück gibt es so für 7.000 bis 8.000 Euro Exemplare, die fahren und erstmal so im okayen Zustand sind.
Mhm.
So. Aber wenn du dann halt einen haben willst, der wirklich top ist, so mit um die 100.000 Kilometer, dann wird es erstmal schon sehr, sehr dünn, was so die Auswahl angeht. Erst recht, wenn es ein Handschalter sein soll. Automatik ist nochmal ein bisschen günstiger.
Mhm.
Ja, und dann kann es auch schnell, wie ich schon mal angesprochen habe, eben fast 20.000 Euro kosten, das Auto. Und das ist dann wirklich ja schon...
Das ist schon eine schöne Stange Geld, ne?
Genau, ist nicht wenig. Ja, und dann ist ja auch immer die Frage, das stelle ich mir dann immer so als nächstes, was möchtest du dann mit so einem Top-Exemplar machen? Dann kaufst du den für 20.000 Euro, dann willst du den ja auch nicht einfach im Alltag verbrauchen.
Ja.
So, das ist eigentlich so nur ein Auto fürs Wochenende. So, ja. Dann stellst du ihn halt hin und hast einen Golf 3 da stehen. Ja.
Aber das Auto übt natürlich schon eine Faszination aus. Ne? Also ich glaube, viele Leute, die das vielleicht als Kind gesehen haben und das damals auch schon als Autointeressierte wahrgenommen haben, dass es sowas gibt, da ist das Faszinationspotenzial natürlich immer noch da. Und dann ist das einfach einer der coolsten Golf, die man so fahren kann.
Absolut. Ich fand ja an dieser Folge jetzt besonders interessant, dass man mal sehen kann, wie man, wenn man wenig Berührungspunkte mit so einem Fahrzeug hat, wie falsch so eine Einschätzung sein kann. Wenn man halt sonst viel darüber liest oder einfach nur sich viel anschaut, dann denkt man, boah, das muss ja ein Sportgerät sein. Krass, der muss ja abgehen.
Deshalb erst fahren, dann reden.
Korrekt, ja.
Bam.
Besser können wir es eigentlich nicht zusammenfassen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Absolut. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die Autostadt.
Herzlichen Dank, genau. Es wird ja noch mehr kommen, das haben wir jetzt schon quasi angekündigt. Also bleibt dran, bleibt dabei.
An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, die Autostadt hat ja nicht nur VWs, ne? Nur mal so als kleiner Teaser.
Das stimmt, ja. Markenübergreifend.
Korrekt.
Ja, wir hören uns nächste Woche schon wieder, ne?
Nächste Woche geht's weiter.
Dann geht's weiter. Ich freue mich drauf und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und Mittwoch geht's weiter. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.